Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ich habe Besuch im Studio und freue mich sehr darüber, dass wir aus diesem Anlass über Mecklenburg-Vorpommern reden. Es ist Christoph Forsthoff. Guten Morgen, Herr Forsthoff.
Einen wunderschönen guten Morgen oder Moin Moin, wie wir bei uns im Norden zu sagen pflegen.
Dieser Mensch hat eine sonore Stimme. War er doch allerdings als Blattmacher weniger auf seine Stimme angewiesen? Ich glaube, bei der Financial Times Deutschland haben Sie lange Zeit gearbeitet. Sie sind Journalist, Kulturjournalist.
Das ist richtig, ja, genau.
Und haben sich mit Musik im Wesentlichen oder als einen ihrer Schwerpunkte auseinandergesetzt, Klassik und Jazz. Und Sie haben geschrieben, und deswegen sind Sie heute hier, Sie haben einen Reiseführer geschrieben. Und da werden Sie jetzt zu Hause sagen, da gibt es viele, die kennen wir, die stehen meterweise in den Regalen, in den Buchhandlungen. Dieser ist aber ein besonderer. Er hat den Titel Unerhörte Orte. Und es ist ein Reiseführer der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Wir nähern uns dieser Geschichte. Woher, Herr Forsthoff, zunächst mal diese Liebe zu Mecklenburg-Vorpommern? Denn das merkt man, wenn man das Buch aufschlägt. Sie sind ja gebürtiger Hamburger.
Das ist richtig. Ich bin gebürtiger Hamburger, lebe in Schleswig-Holstein und bin auch in der Tat dort sehr verwurzelt. Mecklenburg-Vorpommern habe ich bis zum Jahr 2006 nicht gekannt, muss ich auch ganz offen gestehen. Ich habe zuvor die anderen vier sogenannten neuen Bundesländer gut kennengelernt gehabt, weil mein Vater aus Sachsen-Anhalt stammt und wir da jedes Jahr ein- bis zweimal gewesen sind seit Ende der 60er Jahre. Aber Mecklenburg-Vorpommern habe ich tatsächlich 2006 erst kennengelernt, als ich die Einladung von den dortigen Festspielen zu einer Pressereise bekam, die ich angenommen habe. Ja, und ich habe mich auf Anhieb in dieses Land verliebt.
Was ist das genau, in das Sie sich verliebt haben? Ist das die Kultur? Mecklenburg-Vorpommern ist reich an Kultur. Oder sind es eher die landschaftlichen, die Erlebnisse in der Natur, die es Ihnen angetan haben?
Es wäre jetzt fatal, wenn ich als Kulturjournalist sagen würde, es sei nicht auch die Kultur. Aber ich gestehe, dass im ersten Moment es vor allem die Natur gewesen ist, weil es ist wirklich diese unglaubliche Weite dieses Landes. Es sind diese unheimlich verschiedenen Landschaftsformen, die es eben gibt, von der Küste über die Seen bis hinein in die vorpommerschen Weiten. Und das hat mich eben auf Anhieb sehr, sehr fasziniert. Und bin dann eben nicht nur bei den Festspielen gewesen, sondern auch schon sehr, sehr schnell habe diverse Urlaube mit der Familie dort verbracht und bin immer wieder dorthin gefahren.
Immer wieder. Und das Ganze, wie Sie gerade sagten, seit 14, 15 Jahren jetzt mittlerweile. Und in der Zeit haben Sie die Festspiele. Und jetzt müssen Sie uns erklären, diese Festspiele dort in Mecklenburg-Vorpommern. Wie ist das Konzept?
Ja, das Konzept der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, ich denke mal, die großen Bundesland-Classic-Festivals kennt wahrscheinlich ein jeder und eine jede, ob jetzt das Schleswig-Holstein-Musikfestival als Ursprung oder auch das Rheingau-Musikfestival. Und so ähnlich ist auch das, sind auch die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern aufgebaut, die 1990 gestartet sind, damals im Zusammenklang mit dem Schleswig-Holstein-Musikfestival noch, aber haben sich dann sehr, sehr schnell selbstständig gemacht. Und die Idee, die dort dahinter steckt, ist einfach das Land zu erkunden über die Festspiele. Also oft ist es ja bei Klassikfestivals so, dass es tatsächlich die Musik absolut im Mittelpunkt steht. Das steht sie natürlich auch bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Aber darüber hinaus ging es eben von Anfang an auch darum, tatsächlich das Land, einzelne Regionen und vor allem, und da schließen wir auch den Bogen dann zu dem Titel dieses Buches, nämlich unerhörte Orte zu erkunden. Also wirklich den Menschen das Land näher zu bringen über die sowieso bekannten Ostseeregionen hinaus. Die kennt wahrscheinlich inzwischen jeder, aber es gibt eben viele andere wunderbare, verwunschene Landstriche.
Und das ist das Besondere eben an diesem Buch, davon werden wir nachher vielleicht Beispiele dann hören, dass Sie mit Künstlerinnen und Künstlern sozusagen im Land gereist sind, im Gespräch mit denen und die haben Ihnen dann Ihre Lieblingsplätze zum Beispiel nahegebracht.
Genau, das war eben die Idee dabei, die der damalige Intendant Markus Fein hatte, weil er einfach so häufig von Besucherinnen und Besuchern gefragt worden ist, wo können Sie uns denn empfehlen hinzufahren über das Konzert hinaus? Mhm. Und da hatte er gesagt, Mensch, lass uns doch zusammen einen Reiseführer auf die Beine stellen, wo wir eben viele Künstler, die häufig schon seit 10, 15 Jahren bei den Festspielen sind und das Land auch wirklich gut kennen, oftmals auch ihre Ferien dort verbringen, dann dazu bringen, mit dir zusammen gemeinsam das Land zu erkunden.
Und das sind diese Künstlerinnen und Künstler, sind nicht nur die ganz großen Namen, sondern es sind auch Nachwuchskünstler.
Ja, die sind jedenfalls häufig aus den Nachwuchsreihen. Das ist nämlich das Besondere an diesen Musikfestspielen. Die haben eine Reihe junge Elite, wo sie wirklich junge Künstler, die noch unbekannt sind, die zwar schon Nachwuchswettbewerbe gewonnen haben, aber die begleiten sie über die Jahre. Die laden sie jedes Jahr wieder ein und die werden dann mit den Festspielen sozusagen groß. Und ja, jemand wie Daniel Müller-Schott, der heute auf allen großen Podien in der Welt spielt, der hat dort schon 1996 sozusagen seinen ersten Preis gewonnen bei den Festspielen und ist dann jedes Jahr wiedergekommen und von daher natürlich nicht nur den Festspielen, sondern dem Land auch sehr verbunden.
Sagen Sie, Herr Forsthoff, hat das Festival denn dieses Jahr 2020 stattgefunden?
Es hat in diesem Jahr, wie auch die anderen beiden Festivals, nur in sehr, sehr reduzierter Form, also es waren 30 Auftritte, weil man in diesem Jahr eben das 30-jährige Jubiläum gefeiert hat, hat es stattgefunden, aber auch die jetzt geplanten Winterkonzerte mussten leider alle abgesagt werden.
Als wir Kontakt miteinander aufgenommen hatten vor vielen, vielen Wochen, da haben Sie geschwärmt vom Sternenhimmel, vom unvergleichlichen Sternenhimmel dort in Mecklenburg-Vorpommern und dass dort sehr, sehr wenig Lichtverschmutzung gäbe. Wie kann man sich die Konzerte dort vorstellen? Finden da auch einige unter freiem Himmel statt?
Es gibt auch Konzerte, die unter freiem Himmel tatsächlich stattfinden, weil es eben wunderbare Schlossparks gibt zum Beispiel. Und das sind dann oftmals große Feste. Aber es gibt eben auch viele Konzerte, die tatsächlich an ja wirklich in abgelegenen Regionen stattfinden beziehungsweise an Orten, wo man nicht unbedingt mit einem Konzert rechnen würde. Also wie zum Beispiel die Turbinenhalle eines stillgelegten Kraftwerks oder auch eine Straßenbahnwerkstatt oder eine wirklich architektonisch wunderbare Mütter, einen wunderbaren Mütterrettungsturm am Strand von Binz und die hat man eben alle für Konzerte erschlossen und das macht auch das Besondere dieser Festspiele aus.
Tolle Idee. Christoph Forsthoff ist bei mir im Studio. Unerhörte Orte, sein Reiseführer der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern im Hinsdorf Verlag erschienen. Wir werden gleich weiter drin blättern. Er weiß überhaupt nicht, was wir an Musik für ihn vorbereitet haben. Wie wäre es, Herr Forsthoff, mit einem mecklenburgischen Freiheitslied? Der Text ist von Fallersleben und heißt auf gut Englisch Old Mecklenburg Forever.
Wir Mecklenburger sind nur Herren und Knechte, nichts als die Luft ist uns gemein. Gleich sollten sein die Pflichten und die Rechte, wir sollten freie Bürger sein.
Ja, das ging ja wohl alles, doch geidet man nicht. Das liegt ja die Rede schafft nicht. Freiheiten haben wir in großen Massen. Wo aber ist die Freiheit wo? Wollt einer nur von seinen Vorrechten lassen, so würden ihrer tausend froh.
Ja, das ging ja wohl eins, doch geidet man nicht, das litt ja die Redenschaft nicht.
Wir haben unsere eigenen Interessen und möchten doch gerne Deutsche sein. Wohlan, so wollen wir uns selbst vergessen und treten in den Zollverein.
Ja, da ging ja wohl eins, doch geidet man nicht, dat litt ja die Redenschaft nicht. Wir Mecklenburger sind nur Herren und Knechte, nichts als die Luft ist uns gemein. Gleich sollten sein die Pflichten und die Rechte, wir sollten freie Bürger sein. Ja, da ging ja wohl eins, doch keinen Mann nicht, dat litt ja die Redenschaft nicht.
unter dem Arm sein unerhörter Reiseführer, unerhörte Orte. Wir haben gerade schon gehört, wie es zur Idee dieses ungewöhnlichen Reiseführers kam, nämlich aus ihrer Beschäftigung mit den Festspielen dort. Das Lied, was wir gerade gehört haben, gibt uns vielleicht Gelegenheit, von Ihnen zu erfahren. Wie ist denn der Mecklenburger so vom Schlag her und vom Landsmannschaftlichen, Herr Fausthoff?
Ja, als Nicht-Mecklenburger ist das natürlich anmaßend, wenn ich jetzt behaupten würde, ich wüsste, wie der Mecklenburger ist. Aber die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, die sind für mich tatsächlich alles andere als Sturköpfe, wie es häufig behauptet wird, dass das die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern seien, sondern das sind wirklich sehr flexible und oftmals auch sehr heimatverbundene Menschen, obwohl sie eben viele von denen stammen gar nicht von dort, aber sie haben eine Liebe irgendwie zu dem Land entwickelt, das über ihre Person dann auch hinaus ausstrahlt und wo man dann eben im Gespräch mit ihnen auch feststellt, Mensch, der ist ja gar nicht so verschlossen, wie man das den Norddeutschen ja gerne einmal nachsagt. Und das, was ich auch gerade meinte mit den Sturköpfen, auch das ist ja ein Vorurteil oder Klischee, von dem man immer wieder hört.
Umso interessanter ist es natürlich dann von den Künstlerinnen und Künstlern zu erfahren, was sie denn mit Land und Leuten da verbindet. Denn die sind, wenn wir richtig verstanden haben, sie sind ja mit diesen Künstlern durch die Region gegangen und haben sich auf diesen Spaziergängen, Wanderungen erzählen und berichten lassen.
Genau, also wir haben sowohl Spaziergänge als auch Wanderungen gemacht oder aber wir sind eben auch mit dem Wagen, wie zum Beispiel mit dem Weltmusikensemble Quattro Nuevo, die haben einen Tourbus, Ferdinand der Siebte ist es inzwischen, sie haben ihre Tourbusse Ferdinand getauft, mit dem sind wir eben durch die Landschaft gefahren und haben dann an verschiedenen Stationen Halt gemacht oder ich bin mit dem Vision String Quartett, haben wir eine Paddeltour auf der Peene unternommen in Vorpommern, also es waren verschiedene Art und Weisen, wie wir uns durch das Land fortbewegt haben.
Wie lange haben Sie denn daran gearbeitet? Das klingt ja nach Jahresbeschäftigung.
Ja, das mit der Jahresbeschäftigung kommt wahrscheinlich im Endeffekt nachher auch hin. Also ich selber bin mit den Künstlern unterwegs gewesen, bin dann auch für mich noch einen guten Monat, den ich tatsächlich durch das Land noch gereist bin, weil ich wollte einfach auch wirklich alle Spielstätten bzw. Ausflugstipps, die ich vorstellte, auch selbst kennengelernt haben.
Weil Sie gerade die Weltmusiker Quattro Nuevo die wir ab und zu hier spielen, auch im Sonntagsspaziergang, ist unseren Hörerinnen und Hörern also nichts Neues. Die sind mit Ihnen in die Region des, Achtung, Versailles des Nordens gezogen.
Genau, Ludwigslust, das ist wahrscheinlich einer der Orte, den der eine oder die andere sehr gut kennt, weil es ist tatsächlich ja ein prachtvolles Barockschloss. Auch wenn es dort sehr viel Fake gibt, wie wir wissen aus der dortigen Stadtkirche, aber das Altargemälde ist nichtsdestotrotz einfach ein Traum, wenn man davor steht und einfach höchst beeindruckend.
Und dann gab es da, glaube ich, noch in der Nähe, da sind Sie auch mit den Quattro Nuevo-Leuten hin, da gibt es ein ehemaliges sozialistisches Musterdorf der DDR, da sieht man noch was.
Genau, Mestlin ist das, ein wirklich Kaff, würden wir heutzutage sagen, und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern um einfach die Größe zu verdeutlichen. Und dort hatte man die Idee, eben zu DDR-Zeiten dieses Musterdorf zu errichten und hat dort ein Kulturhaus hingebaut, was also alle Dimensionen sprengt, die dieses Dorf ansonsten bietet. Aber wie man sich so ein Kulturhaus vorstellt, und das ist halt peu à peu verfallen über die Jahre, ist aber jetzt eben von einem Verein sozusagen vor dem endgültigen Verfall gerettet worden. Und ist ein sehr eindrucksvoller Konzertort, aber eben auch ansonsten sehr eindrucksvoller Ort, weil eben dieser Neoklassizismus, der sich einem dort bietet, einfach fantastisch zu sehen ist in dem ansonsten dörflichen Gebilde.
Insgesamt haben Sie ja in Ihrem Buch, ich glaube, 40 Orte vereinigt, 40 unerhörte Orte. Und das Spannende, Interessante ist, wenn man durchblättert, bekomme ich natürlich auch Ausflugstipps geliefert und einen Gastro-Tipp jeweils auch, also wenn dann hoffentlich bald wieder die Gastronomie geöffnet hat. Das sind, wenn ich das richtig sehe, das sind keine Sachen, die irgendwie abgeschrieben sind aus anderen Firmenführern, sondern das haben sie alle selber recherchiert und haben gesagt, da gibt es die Fischbrötchen, da muss man hin.
Das war auf jeden Fall mein journalistischer Anspruch und habe ich irgendwo auch als journalistisches Ethos gesehen, dass ich nicht irgendwo anders abschreibe, sondern tatsächlich diese Ausflugstipps auch selber alle erkunde. Die Idee dahinter ist einfach gewesen, diese 40 unerhörten Orte, die orientieren sich eben an den vier ausgefallenen Konzert- und Festspielstätten und zu jedem Ort dann eben entsprechende Ausflugstipps wenn man nur kurz da ist oder wenn man länger da ist, anzubieten. Mhm. Oder eben auch, wenn man vor dem Konzert irgendwo noch eine Kleinigkeit essen möchte, dass man auf die Art und Weise einen Tipp bekommt, wo es vielleicht etwas Besonderes zu
schmeißen gibt. Wir hoffen, dass 2021 das alles wieder genauso möglich ist. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass das Buch sehr reich und schön bebildert ist? Und es gibt einen Kollegen, nämlich einen Fotografen, Holger Martens, der hat die Fotos besorgt.
Der hat nicht nur die Fotos besorgt, der hat eben uns auf den Touren mit den Künstlern auch begleitet. Und deswegen gibt es nicht irgendwelche Künstlerfotos, sondern die Künstler sind eben in den Regionen wirklich fotografiert worden. Und das macht, glaube ich, auch wirklich sehr viel von der Faszination, wie mir jedenfalls Leserinnen und Leser gesagt haben, dieses Buch ist aus.
Ja, da sieht man, dass das keine Agenturfotos sind. Wenn wir jetzt den ungarischen Max Glarner Nummer 5 hören, dann weiß ich, dass er lächelt und das tut er auch, denn diesen Musiktitel hat er uns empfohlen, kommt er doch vom Volksmusikensemble Faltenradio. Eva, in die Einzelheit gehen, Faltenradio. Was ist das?
Ja, Faltenradio ist das österreichische Wort oder der österreichische Begriff für das, was wir unter Akkordeon oder etwas abfällig formuliert auch Quetschkommode verstehen in unseren Breitengraden. Also hängt damit zusammen Matthias Schorn, einer der Künstler, die mich begleitet haben, die mit mir zusammen die Region um den Darß herum, Darß, Fischland, Zingst erkundet haben, ist eben jemand, der der Volksmusik der nahe steht und der hat, obwohl er eigentlich der Hochklassik entstammt.
Der ist bei den Wiener Philharmonikern.
Genau, der ist Soloklarinettist bei den Wiener Philharmonikern. Er hat aber mit drei anderen Musikerfreunden zusammen eben dieses Ensemble, dieses Volksmusikensemble Faltenradio gegründet.
Na, hören wir uns an, wie sich Faltenradio anhört. Matthias Schorn, Faltenradio, die haben Lust am Musizieren. Der ist Österreicher. Und was hat den begeistert in Mecklenburg-Vorpommern? Wo waren Sie mit dem?
Ich bin mit ihm in der Region Fischland, Darß, Zingst gewesen. Und Matthias Schorn ist jemand, der nicht nur der Volksmusik sehr verbunden ist, sondern auch der Natur sehr verbunden ist. Und dort unter anderem in dieser Region auch schon selbst Urlaub gemacht hat, Fahrradtouren unternommen hat. Und jemand, der zum Beispiel auch bei sich zu Hause eigene Bienenstöcke hat und Honig selbst produziert. Mhm. Und diese Nähe zur Natur und zum Handwerk, das ist etwas, was ihn eben auch in der Region einfach sehr fasziniert hat.
Und da fällt uns in dieser Region ein, Ahrensoper, Künstlerkolonie, haben wir auch schon mehrfach darüber berichtet. Das Badewesen dort ist im Sommer immer einen Beitrag wert in unserem Sonntagsspaziergang. Die Kraniche im Herbst. Darüber können Sie lesen, meine Damen und Herren, im Buch, wenn es Sie interessiert. Wir wollen vielleicht noch ein, zwei Beispiele von denen, die im Buch versammelt sind, herausgreifen. Nils Mönkemeyer, da weiß ich, der ist Hochschullehrer und hoch angesehener Bratschist, glaube ich.
Das ist richtig korrekt. Mhm. Ein wunderbarer Bratschist und vor allem aber eben auch jemand, der sich wirklich für die Kunst über die Musik hinaus einfach auch begeistern kann.
Mit dem waren Sie auf Rügen?
Mit ihm bin ich auf Rügen gewesen, ja. Und er liebte Rügen sehr und zwar jetzt nicht unbedingt das, was vielleicht viele von ihren Strandurlauben her kennen oder das Kap Arkona, was wir eben auch aus vielen Rügendarstellungen kennen, sondern tatsächlich eher die abgelegenen Regionen. Die gibt es nämlich auf Rügen auch. Das bringt einfach die Größe der Insel mit sich, dass es auch jenseits der üblichen Badestrände sehr viele tolle Regionen noch gibt.
Da gibt es dann Momente, von denen ich annehme, dass da dem Kulturjournalisten Christoph Forsthoff das Herz aufgeht. Der hat nämlich, leider konnten wir das als O-Ton nicht einspielen, aber Mönkemeyer hat dort auf Rügen Rilke rezitiert. Was war das für ein Gefühl?
Ja, das war wunderbar, weil wir waren auf dem Gut Lebbin, das wirklich völlig abgeschieden liegt und ein Ort, den ich vorher auch nicht kannte, obwohl ich selber schon häufig auf Rügen gewesen bin und noch die Insel erkundet hatte. Und das ist so ein Ort am Ende der Welten, den liebt er sehr und den wollte er mir unbedingt zeigen. Und wir haben dann über den Botten hinaus geschaut und unsere Blicke haben sich wirklich dort in der Weite verloren. Und dann fängt er eben auf einmal aus dem Rilke-Gedicht Advent an zu zitieren und sagt da ja, etwas ist in den Garten getreten und das Gitter hat nicht geknarrt und die Rosen in allen Beeten, sie beben vor seiner Gegenwart. Und das sind so Momente gewesen, da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen, weil sie passten einfach zu dem, was man dort in der Natur erlebt hat und wie man die Natur erlebt hat. Einfach, weil man das Gefühl hatte, diese Stille, die dann über den Schilfbuchten lag und auch dieser kleine Erlenwald, der dort in der Umgebung ist, all das ist so eins geworden mit dem, was er dort zitiert hat.
Sehr schön. Also das ist das Besondere, was ich auch gelernt habe an diesem Buch, dass Sie darin eben das vereinigt haben, die Menschen, die persönlich ihre Kunst, ihre Kunstfertigkeit, das, was sie dort bei den Festspielen eben auch zum Besten geben und die Person, diesen Menschen, die Persönlichkeit, die dort hintersteht. Und nicht anders war es bei Iveta ab Kallner. Die eingefleischten Profis werden wissen, das ist eine der berühmtesten Organistinnen der Welt, kann man das so sagen?
Ich würde sagen, sie ist die berühmteste Organistin der Welt, also auf jeden Fall von ihrer Popularität her. Von ihrem Spiel her, da gibt es sicherlich bei den Musikkritikern immer den einen oder die andere, die Unterschiede haben, aber sie gehört auf jeden Fall zu den berühmtesten.
Da gibt es ein wunderschönes Bild, da sieht man sie vor einer Orgel sitzen. Daneben steht Erkundungen in und um Neubrandenburg, mit ihr eben Lob der Langsamkeit. Sie hat dort, und das war wohl offenbar was ganz Besonderes, Sie haben dort mit ihr oder sie selbst hat einen ungeahnten Schatz entdeckt.
Ja, genau, weil ich habe die Tour mit ihr so geplant, dass wir nicht in der großen Konzertkirche von Neubrandenburg jetzt sehr viel Zeit verbracht haben, weil dort ist sie halt immer, dort ist die Artist in Residence, tritt immer wieder auf, sondern ich habe geschaut, wo gibt es in der Umgebung kleine, verwunschene Dorfkirchen, die auch eine Orgel haben und hatte so insgeheim drauf gehofft, na, vielleicht setzt sie sich auch dort an die Orgel und spielt. Und wir sind dann tatsächlich in Groß-Tetzleben gewesen, wirklich ein bezauberndes kleines Dorf, völlig abgelegen. Und sie entdeckt dort und sagt, Mensch, das ist ja eine Grüneberg-Orgel hier. Und Grüneberg, muss man dazu sagen, ist wirklich eine ganz berühmte Orgelbauer-Dynastie. Und sie war total fasziniert, weil sie kannte das vorher eigentlich nur aus irgendwelchen großen Kirchen, dass dort eben diese Orgeln von den Orgelbauern standen. Und dann hat sie sich eben inmitten dieser kleinen Fachwerkkirche an die Orgel gesetzt.
Und wie sich das angehört hat, das haben sie uns in ihrem kleinen Diktaphon oder was auch immer sie da in der Tasche hatten, schnell aufgezeichnet. Deswegen kommen wir jetzt in Genuss dieser Begeisterung, die Iveta ab Kallner hatte in dem Moment, als sie sich eben an diese von Ihnen gerade beschriebene Orgel gesetzt hat.
Für mich das ist wirklich überraschend, so, weil ich nur Grünebergs große Orgel kenne, hier so was ganz Schönes und Feines zu sehen. Ja, wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ich schaue mal, was passiert, wenn man so ein bisschen... So, was ist das hier noch? Schauen wir mal.
Thank you.
quasi hier ein Maximum vom Klang wahrscheinlich, dann kann keine mehr singen. Aber so, jetzt noch eine.
Ja, das, da überträgt sich die Gänsehaut. Das muss ein besonderer Moment auch für Sie, für den Journalisten Forsthoff gewesen sein.
Das war es für mich auf jeden Fall, weil man muss es sich einfach vorstellen. Man hat die berühmteste Organistin der Welt, die man ansonsten aus großen Konzertsälen wie der Elbphilharmonie kennt, wo sie ja auch Titularorganistin ist. Und dann sitzt man in so einer kleinen Dorfkirche, um sich herum der Pfarrer mit seinen beiden kleinen Töchtern und die Kirchenmusikerin. Und sie spielt auf einmal ja für einen selbst. Das ist schon ein Wahnsinnsmoment gewesen.
Herr Forsthoff, es reicht nur für diese Messerspitzen, die wir unseren Hörerinnen und Hörern weiterreichen können. Ihr Buch ist wirklich zu empfehlen. Christoph Forsthoff, der Autor, der bei mir zu Gast war, Unerhörte Orte, heißt der Reiseführer der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Hinsdorf Verlag. Ist schwer und sind viele Fotos drin und würde Spaß machen, wahrscheinlich zu Weihnachten. Herr Forsthoff, danke. Wann geht's zurück nach Mecklenburg-Vorpommern?
Spätestens im nächsten Jahr, wenn hoffentlich die Holtheads dort wieder geöffnet haben.
Danke für den Besuch im Studio im Sonntagsspaziergang. Leider nur noch eine halbe Minute. Da wird Meta besungen, die einen Wuschelkopf hat, auch in Mecklenburger Dialekt. Meine Damen und Herren, Sie bleiben schön bei mir. Um 10 nach 12 geht der Sonntagsspaziergang weiter.
Dort nützt kein Lamentieren, das kennst du sogar auch nicht. Da hilft kein Lockendreier, kein Hütte diesen, keine Tank. Doch will ich die verroten, wie sie Gott den Hoch grüßeln kann. Ton Grotling hebt der Hoch kein Tiet, wenn er bis mir's mit Höhne schiebt. Meta hält den Muschelkorn, der vor der Mann.